Sportwetten. Ein Bereich, der eigentlich nur einen Weg kennt. Und zwar nach oben. Jeden Tag werden im Kontext der Sportereignisse global gesehen mehrere Milliarden Euro von Personen und Fans, die gerne wetten, gesetzt. Eine absolute Schlüsselfigur in diesem Business nimmt die Firma Sportradar ein. Wir als DEL kooperieren seit 2017 mit Sportradar und ihr erfahrt heute ganz viel zum Thema Wetten, Anti-Wett-Manipulation und wieso wir als Liga neben dem Fußball durchaus als First Mover gelten. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DEL-Podcast powered by Sport1. Mein Name ist Konstantin Krüger. Andreas Kranich ist mein heutiger Gesprächspartner und er erklärt mir und euch die Erfolgsgeschichte von Sportradar. Das Tech-Unternehmen kooperiert mit nahezu allen wichtigen Sportligen weltweit. Zuletzt wurde die Zusammenarbeit mit der NBA ausgeweitet und der Gang an die US-Börse Nasdaq vollzogen. Bevor ihr euch das Gespräch anhören könnt, werfen wir einen Blick auf die kommenden Spiele. Und ich habe mir ein paar spezielle aktuelle Statistiken und Daten angeschaut. Ich hoffe, da ist was für euch dabei. Dieser Bereich vor einem Interview ist neu. Ich möchte das in Zukunft regelmäßig machen und diesen Podcast auch durch diese Art von neuen Rubriken abwechslungsreicher gestalten. Ich bin gespannt, was ihr sagt und wie es euch gefällt. Also, dann erstmal ein paar Fakten zur Aktualität bei uns in der Penny DEL und danach wünsche ich euch viel Spaß mit Andreas Kranich. Los geht's! Steigen wir ein mit ein paar Facts der Woche. Bei den Spielern steht Alexander Oblinger von den Kölner Haien bei 598 DEL-Spielen. Marcel Müller hat 196 Punkte. Schwennings Möchel fehlen noch zwei Spiele bis zur 500. Er steht bei 498 DEL-Spielen. Marcel Nöbels von den Eisbären Berlin hat aktuell 398 DEL-Spiele, 95 Tore, 193 Assists. Wolfsburgs Furchner steht bei 298 DEL-Toren in 1100 Spielen. Bei München ist Frankie Mauer mit 198 DEL-Assists in 700 Spielen und 150 Toren aktuell aktiv. Bremerhavens Jan Urbas steht vor 200 Punkten, nämlich bei 199. Und Alex Barter von der DEG hat 191 Punkte für die DEG erreicht. Bevor wir auf weitere Statistiken schauen, ein großes Lob an Red Bull München. Die Truppe von Don Jackson steht im Halbfinale der Champions League, setzte sich in Overtime mit 2:1 im Rückspiel gegen das finnische Team Lukko Rauma durch. Anfang Januar wartet nun mit Tampere der nächste schwere Brocken für den EHC. Wir drücken die Daumen. In der Liga wollen die Münchner natürlich auch wieder siegen. Red Bull spielt am Freitag gegen eine aktuell starke DEG, die das Nachholspiel gegen Straubing unter der Woche noch drehen konnte und gewann. Am Sonntag ist München dann zum Derby in Nürnberg zu Gast. Spannend ebenfalls zu sehen, ob die Adler Mannheim wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Zunächst geht es nach Köln. Die Haie sind in Topform und trotzen sogar Corona-Sorgen. Die Moral der Truppe von Uwe Krupp scheint intakt. Vielleicht ein gutes Omen, Mannheim gewann 6 der letzten 8 Spiele in Köln. Was ist sonst noch wissenswert? Die Augsburger Panther kommen nach 14 Tagen Pause wieder aufs Eis. Und zur DEG noch eine interessante Sache, das Team hat eine eisenharte Verteidigung. Platz 1 bei geblockten Schüssen, sowohl bei Heim- wie auch in Auswärtsspielen. Marco Novak hat dabei den Spitzenwert. Er blockte insgesamt 48 Schüsse. Auch deshalb wurden wahrscheinlich 5 der letzten 6 Spiele gewonnen, darunter 4 in der Fremde. Soweit zu den Statistiken der Woche und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gespräch und Andreas Kranich. So, ich habe auf meinen roten Knopf gedrückt, das heißt, es ist Zeit für einen neuen Podcast in dieser Woche, auf den ich mich sehr freue und ich sage Hallo an meinen heutigen Gesprächspartner Andreas Kranich.
Schönen guten Tag.
Ich grüße Sie. Wo erwische ich Sie?
Ich bin im Büro in München.
Sehr gut. Also nicht global unterwegs. Wir haben eben schon kurz ein ganz kurzes Vorgespräch gemacht. Vielleicht können Sie einmal ganz kurz den Hörerinnen und Hörern zum Eingang sagen, was Sie bei Sportradar, welche Funktionen Sie haben. Und wir haben eben auch schon über Ihre Teams gesprochen. Die sind ja global verteilt.
Ja, das ist richtig. Mein Name ist Andreas Kranich. Ich bin bei der Sportradar AG für den Bereich Integrity Services zuständig. Hinter den Integrity Services verstecken sich all die Dienstleistungen, die wir im Rahmen Integrität im Sport zur Verfügung stellen. Das ist insbesondere alles, was mit der sportwettbezogenen Manipulation, der Aufdeckung und insbesondere der Vermeidung zu tun hat, aber auch der Anti-Doping-Bereich. Mhm. Meine um zu verstehen, was wir machen, ist, muss man vielleicht gleich ein ganz klein bisschen ausholen, was ist sportwettbezogene Manipulation? Sportwettbezogene Manipulation ist nichts anderes als Insider-Trading an der Börse. Also jemand weiß vorab, dass ein bestimmtes Ereignis eintritt und wettet darauf. Ich nehme mal das konkrete Beispiel. Jetzt die Post ist an der Börse und jetzt sagen wir mal, die würden, jetzt mal rein spekulativ natürlich, die würden bei ihrem quartalsweisen Berichten, würden die eine Pressekonferenz haben und ihre Zahlen kundtun und dann gibt es eine Gewinnwarnung und dann sehen wir natürlich sofort den negativen Einfluss auf den Börsenkurs. Wenn das jetzt aber schon einen Tag vorher passiert, dann weiß man, da hat jemand diese Information schon genutzt, um Geld damit zu machen. Ja, um dagegen zu wetten. Und das nennt man dann Insider-Trading. Und nichts anderes ist auch sportwettbezogene Manipulation. Jemand weiß vorab, wie ein Spiel oder ein Wettbewerb ausgeht oder ein Teil davon. Ja, und das machen wir jetzt seit 2005. Das Ganze hat angefangen in Deutschland mit dem sogenannten Holzer-Fall, dem Manipulationsfall Ende 2004, 2005, wo unter anderem der Schiedsrichter Holzer in Deutschland Spiele manipuliert hat, Fußballspiele. Und damals hat Sportradar das erste System entwickelt, um solche sportwettbezogene Manipulationen zu identifizieren. Das Ganze ist gewachsen seitdem, 16 Jahre, wir sind Pionier in diesem Bereich. Und heute habe ich über 100 Festangestellte, Wettexperten, Ermittler, aber auch Personen, die sich im Bereich Education auskennen, die halt Präventionsworkshops machen. Und das sind über 100 Festangestellte in 7 verschiedenen Büros. Ja, der Großteil meines Teams sitzt in London. Aber daneben, weil Sportwetten und aber auch die sportwettbezogene Manipulation ein globales Thema ist, sitzen wir auch in Asien, in Manila. Wir sitzen in Sydney und Melbourne in Australien. Wir sind in New York und Minneapolis. Wir sind in Montevideo in Südamerika. Und mit unserer Technologie sitzen wir in Oslo. Und daneben sitze ich mit einem kleinen Team noch in München.
Ja, sehr gut und schon ganz, ganz viele spannende Themen und Anknüpfungspunkte haben Sie schon erwähnt, wie ich finde. Also grundsätzlich jeder, der sich mit Sportradar oder Ihrem Unternehmen so ein bisschen auseinandersetzt, und es gibt eben auch eine Kooperation seit 2017 mit uns, mit der DEL, darüber wollen wir natürlich auch reden, merkt aber, glaube ich, und anhand das, was Sie auch erzählt haben, dass das eine sehr erfolgreiche Story ist, die Sie dann mit Ihrem Unternehmen und den Kolleginnen und Kollegen hinlegen. Können Sie noch einmal sagen, was so der, gibt es in so einem, in den, wenn man sich die letzten 10 Jahre anguckt, gibt es so gewisse neuralgische Meilensteine, wo Sie auch intern wussten, so wir setzen hier auf die richtigen Themen, wir haben die richtige Technologie vielleicht auch parat für das, was wir anbieten?
Ich würde das nicht an bestimmten Meilensteinen, wie man das so schön sagt, festmachen, sondern das war ein kontinuierlicher Prozess. Mhm. Ja. Seitdem wir in 2000, Anfang der 2000er Jahre die Firma aufgesetzt haben, damals noch aus Norwegen heraus, haben wir uns immer in der Schnittstelle zwischen Sport, Medien und Sportwettindustrie bewegt. Ja, Sportradar ist ein Technologieunternehmen, sehr stark im Bereich Sport und Wettdaten. Und die Entwicklung und auch der Erfolg von Sportradar war, dass wir von Anfang an stark auf Technologie und Automatisierung gesetzt haben. Mhm. Sie müssen sich das so vorstellen, heute aktuell erfassen wir und produzieren wir Sport- und Wettdaten zu über 80 verschiedenen Sportarten. Ja, wir reden jetzt also Sportarten. Das heißt, das ist Eishockey, das ist Tennis, das sind verschiedene E-Sports-Angebote, bis hin zu Pesapallo oder Kabaddi. Jetzt habe ich mal 2 Sportarten genannt. Der letztere Kabaddi, sehr, sehr beliebt oder zweitbeliebteste Sportart in Indien. Mhm. Und auch Pesapallo, sehr beliebt in den nordischen Ländern, die uns jetzt hier, sag mal, im deutschen Bereich nicht so eingängig sind. Und da durch die richtige Weichenstellung hier Dienstleister für diese 3 Sektoren, wie gesagt, Medien, Sportunternehmen, also Sportorganisationen, das heißt Ligen und Verbände, aber gleichzeitig auch die Sportwettenindustrie und das Ganze miteinander zu verbinden, haben wir hier sukzessive über die Jahre, wie Sie es gesagt haben, eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Wichtig in diesem Kontext ist auch nochmal dabei hervorzuheben, in diesen Kernbereichen, die ich gerade dargestellt habe, sind wir in vielen Bereichen Weltmarktführer, sind wir sehr profitabel, stark wachsend. Es schließt leider einen Bereich oder leider oder nicht leider einen Bereich aus, und das sind meine Integrity Services. Von Anfang an, von seit Aufsetzen 2005, haben wir mit den Integrity Services das Ziel verbunden, unseren Beitrag zur Integrität im Sport zu geben. Das heißt, meine Integrity Services, die Dienstleistungen, die wir hier erbringen für Sportverbände, Sportligen, aber auch für staatliche Behörden, insbesondere Strafverfolgungsbehörden, haben einen nicht kommerziellen Hintergrund. Mhm.
Und lassen Sie uns noch einmal eintauchen, wenn Sie sagen, Sie ermitteln die Daten für die Partner von Ihnen, also Sie hatten dieses Dreigestirn, sage ich mal, aus zum Beispiel Sportwettenanbieter, Medien, hatten Sie geschildert. Wie machen Sie das konkret mit Ihrem Unternehmen, dass die Hörerinnen und Hörer das vielleicht nochmal ein bisschen anfassbarer bekommen? Also wie genau kriegen Sie die Daten, die Sie dann ja eben weitergeben, richtig?
Ja, das müssen wir unterscheiden. Es gibt sozusagen zwei Standbeine. Das eine sind die Sportdaten. Mhm. Sportdaten sind meistens öffentlich verfügbar. Ja, die müssen Sie nur erfassen. Und das können Sie händisch machen, mit sehr viel Aufwand, oder das können Sie über sogenannte Crawler-Software-Programme automatisiert machen. Das ist jetzt viel komplexer, als es sich anhört. Es ist eine Mischung bei uns aus einer standardisierten Datenerfassung übers Internet und dann auch Live-Produktion von Daten, die wir selber machen. Das heißt, vor dem Bildschirm, teilweise aber auch in den Stadien, in den Hallen, wo wir dann mit Mitarbeitern die entsprechenden Daten erfassen. Das sind die Sportdaten. Darüber hinaus, die zweite Säule sind die Wettdaten. Wettdaten, das bedeutet eigentlich ganz am Anfang die sogenannten Pre-Match-Quoten. Das sind halt die Quoten, die Buchmacher anbieten, bevor ein Spiel angepfiffen wird. Mhm. Ja. Das läuft sehr viel auch über Mathematik und Statistik. Ich habe früher selber mal 10 Jahre für den Deutschen Fußballbund in die Deutsche Fußballliga gearbeitet. Ich habe immer gedacht, Mensch, so die Gewinnwahrscheinlichkeit von einem Team, wenn Team A gegen Team B spielt, das kann man nicht mathematisch errechnen. Und das sind so viele tagesaktuelle Informationen, was zum Teil auch stimmt. Aber mittlerweile ist es so, dass Sie doch hier sehr viel mit einer guten, ich sag mal neudeutsch, Artificial Intelligence sehr viel auch automatisieren können. Das heißt, wir erstellen diese Pre-Match-Quoten, aber auch während des Spiels die Live-Quoten. Ja. Mhm. Früher, ich habe vorhin das angesprochen, wo wir die Integrity Services ins Leben gerufen haben, 2005, am Anfang von 2005, wo wir diesen großen Manipulationsfall im deutschen Fußball hatten, gab es kaum Live-Wetten. Ich sag mal, 5-10% des gesamten Marktes war, wenn überhaupt, spielte sich im Live-Bereich statt. Heute ist es eher umgekehrt, dass über 75% aller Wetten, die heutzutage weltweit, ganz egal auf welche Sportart, gesetzt werden, ist natürlich immer mit leichten Unterschieden, sind Live-Wetten. Das heißt, während des Spiels, wo Fans dann untereinander, gegeneinander, miteinander auf ihre jeweiligen Lieblingsteams oder auf Spielausgänge wetten. Mhm. Und diese Daten erstellen wir auch, wiederum sehr viel mit Mathematik und Statistik und Algorithmen und Modellen zu tun. Sehr komplex, aber in dieser Marktnische zwischen diesen drei Betätigungsfeldern Medien, Sportorganisationen und Sportwettanbietern haben wir uns hier als Weltmarktführer etabliert.
Wenn wir bei den Wettanbietern mal bleiben, ist es denn letztlich so, dass wenn man jetzt als Laie sich das jetzt anhört, wie Sie es geschildert haben, ist das so, dass die Unternehmen letztlich auf Sie angewiesen sind, richtig? Also die bekommen ja von Ihnen die Daten, um dann wieder, so wie Sie es gesagt haben, dass die Buchmacher etc. überhaupt die Quoten machen können. Habe ich richtig verstanden?
Das ist richtig. Also wir nennen uns selber ein 360-Grad-Anbieter. Ich sage das jetzt mal so, wenn Sie eine Wettlizenz in Deutschland hätten, könnten Sie zu Sportradar kommen und wir würden einen Großteil Ihres Geschäfts für Sie als Dienstleistung übernehmen können. Natürlich nichts, was in dem Bereich direkter Kundenmanagement angeht. Das geht schon aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht. Aber ein Großteil dessen, was Sie an Tagesgeschäft haben, insbesondere im Bereich des Quoten- und Risikomanagements, würden wir für Sie übernehmen können.
Zu unserer Kooperation kommen wir gleich. Ein Thema, was ich vorher gerne noch besprechen wollte mit Ihnen, das war jetzt auch jüngst, also nicht allzu lange her, nachzulesen, was die Weiterführung der Wachstumsstory angeht, sage ich mal, gab es den Einstieg an der Börse in Amerika, an der Nasdaq. Sie können Sie kurz sagen, wieso Ihr Unternehmen das gemacht hat? Und in Amerika gibt es ja auch Kooperationen mit der NHL, richtig?
Das ist richtig. Seit 2016 sind wir Partner der NHL im Integritätsbereich und aber auch im Bereich der in verschiedenen kommerziellen Bereichen. Vor kurzem haben wir unsere Partnerschaft mit der NHL für weitere 10 Jahre verlängert. Ja, es zeigt, dass die Partnerschaft für beide Seiten der letzten 5 Jahre, glaube ich, sehr, sehr erfolgsbringend war. Und ja, warum die Nasdaq, warum die Börse in den USA? Ich habe eingangs gesagt, wir sind ein Technologieunternehmen und die Nasdaq ist halt die Technologiebörse. Und wenn Sie als Unternehmen weiter wachsen wollen, weiter einen gesunden Entwicklungsweg nehmen wollen, müssen Sie sich irgendwann überlegen, wie Sie das auch langfristig aufsetzen wollen. Und da ist öffentlich gelistet zu sein an der Börse wie der Nasdaq oftmals die beste Möglichkeit.
Die Kooperation, die wir jetzt mit Sportradar haben von der DEL, die besteht seit 2017, wenn ich jetzt keinen Denkfehler mache, war vor meiner Zeit, aber das habe ich mir natürlich nochmal angeschaut und ist ja auch maßgeblich in dem Bereich Anti-Wett-Manipulation, also dass man eben durch diese Kooperation, wie Sie es für uns dann auch machen, dass man eben halt einen sicheren und fairen und nachhaltigen sportlichen Wettbewerb darstellt. Vielleicht können Sie einmal sagen, was Sportradar konkret für uns als Liga macht und wie Sie das machen.
Ja, auch wenn der Vergleich ein bisschen hinkt, wir sind so ein bisschen die BaFin im Sport oder im Sportwetten, besser gesagt. Sie müssen sich das so vorstellen. Ich habe eingangs gesagt, sportwettbezogene Manipulation ist nichts anderes als Insider-Trading an der Börse. Und dadurch, dass wir den gesamten weltweiten Wettmarkt, und da sind jetzt regulierte Buchmacher und Wettanbieter setze ich immer synonym, also das sind regulierte Buchmacher, lizenzierte Buchmacher, aber auch Wettanbieter, die in Grau- oder Schwarzmärkten unterwegs sind, wir erfassen die Quoten und Quotenänderungen all dieser Buchmacher. Und darüber hinaus haben wir über 300 Buchmacher, wo wir auch das sogenannte Risikomanagement machen, wo wir sehen, welche, zwar anonymisiert, aber welche Umsätze zu welchem Sekunden genau zu welchem Zeitpunkt getätigt werden, auf welche Sportart. Und dadurch als Spin-off hieraus können wir identifizieren, wenn es zu einer Abweichung im Quotenverlauf kommt, der sich nicht durch rationale Informationen am Markt begründen lässt. Ja, rationale Argumente hierfür können sein, zum Beispiel Disziplinarmaßnahmen während des Spiels, also Spieler, die ausgeschlossen werden, Schwächung des Teams durch Verletzungen, wie gesagt, rote Karten, gelbe Karten, wenn es Probleme in der Mannschaft gibt, wenn die Mannschaft selber nicht mit der besten Aufstellung antritt. All das sind objektive Informationen, die natürlich auf einen Einfluss auf die Gewinnwahrscheinlichkeit des jeweiligen Teams haben. Ja. Und all diese Informationen sammeln wir und werten sie aus. Ja, das sind Milliarden von Datensätzen jeden Tag, die wir automatisiert mit unserem System erfassen. Auch hier wieder ein zweistufiges Modell. Wir haben eine massive Datenbank, in die wir alle Quoten und Quotenänderungen, aber auch Umsätze eingeben. Und auch hier arbeiten wir wieder stark automatisiert mit mathematischen Modellen und Algorithmen, die Auffälligkeiten identifizieren. Das System ist sehr sensitiv eingestellt. Das heißt, es setzt sehr schnell einen Alarm. Und dieser Alarm wird dann in der zweiten Stufe von meinen Wettexperten analysiert. Und die sitzen verteilt über die Welt, nicht nur weil, damit wir 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr für uns da sind, für unsere Kunden da sind, Entschuldigung, sondern auch, weil das Wetten so unterschiedlich ist. Sie müssen sich das so vorstellen, Sportwetten in Asien oder auf bestimmten asiatischen Wettmärkten ist so unterschiedlich zum europäischen Sportwetten wie Äpfel und Birnen, wie man bei uns den Vergleich macht. Ja, Sportwetten
Warum
ist sehr
ist das so unterschiedlich.
Das ist teilweise historisch gewachsen. Gibt es kulturelle Gründe. In Deutschland zum Beispiel oder in Europa, die europäische Gewinnwette, die wir alle kennen, Heimsieg, Unentschieden, Auswärtssieg, gibt es so in Asien nicht. Die ist unattraktiv. Der Asiate mag keine Favoriten und der Asiate mag kein Unentschieden. Deshalb nutzt er etwas, was man aus dem Golf kennt. Er arbeitet viel mit Handicap-Wetten. Ja, es gibt jetzt zum Beispiel im Eishockey ein Team, was ein starker Favorit ist. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass das Team gewinnen wird. Ja. Mhm. Und in Europa bekommen sie dann auf einen Heimsieg dieses Teams, bekommen sie für 1 Euro, den sie einsetzen, bekommen sie vielleicht 1,02 Euro zurück. Ja, immer noch attraktiv, ich sage jetzt mal, in so kurzer Zeit 2% steuerfrei zu verdienen. Aber im asiatischen Wetten, die schauen sich das an und sagen, okay, was ist die Supremacy, was ist die Überlegenheit ausgedrückt in Toren? Ja. Und dann sagen die, okay, jetzt hier das eine Team ist zum Beispiel im statistischen Durchschnitt mindestens gewinnen die mit 3 Toren Unterschied. Mhm. Und dann bekommt dieses Team ein sogenanntes Handicap von -3. Das heißt, die müssen mindestens mit 3 Toren Unterschied gewinnen, damit sie die Wette gewinnen. Und dadurch bekommen sie, wenn sie darauf wetten, eine viel höhere Quote. Und normalerweise, Sie sehen das ganz selten, dass Sie ein gerades Handicap haben, weil normalerweise wird noch zu sehr noch ins Detail gehen, aber es wird noch ein halbes Tor on top gegeben. Warum ein halbes Tor on top? Weil wenn ich dann zum Beispiel einen Handicap von -3,5 habe, muss ich mit mindestens 4 Toren Unterschied gewinnen, weil halbe Tore gibt es nicht. Mhm. Und damit eliminiere ich auch das Unentschieden. Und dann gibt es eigentlich nur noch die asiatische Wette, also über 3,5 Tore oder unter 3,5 Tore Unterschied.
Ja.
Dann sind das zwei kommunizierende Röhren, wo im asiatischen Wetten auch der Buchmacher eine viel attraktivere Quote anbieten kann, weil er, anders als sein europäischer Kollege, ein viel geringeres Risiko hat. Mhm. Ja, wenn Sie Heimsieg, Unentschieden, Auswärtssieg immer miteinander balancieren müssen, und ich sage jetzt mal, durch die Tatsache, dass der Heimsieg unglaublich wahrscheinlich ist, ein Großteil der Nachfrage auf den Heimsieg kommt, egal wie unattraktiv Sie das machen, hat der Buchmacher in Europa ein großes wirtschaftliches Risiko. Dadurch, dass der Asiate aber diese Überlegenheit durch das Handicap angepasst hat, sind die beiden Teams ungefähr auf Augenhöhe. Und er bekommt auf beide Seiten, auf Team A oder Team B zu gewinnen, jeweils mit der Handicap-Zurechnung, den gleichen Umsatz und hat deshalb ein viel geringeres Risiko. Hört sich jetzt komplexer an, als es ist, aber ja. Das war nur mal zur Darstellung. Es gibt nicht das Sportwetten, dann gibt es noch Spreadbetting, dann gibt es noch die Wettbörsen. Würde jetzt zu weit gehen, das alles zu erläutern, aber um das nur darzustellen, es gibt nicht das Sportwetten. Es gibt hier starke kulturelle oder nationale Unterschiede und wie halt auch wir in anderen Bereichen das auch kennen, selbst, sag ich mal, beim Autokauf. Ja, es gibt Automarken, die sind in einem einen Land unglaublich populär oder bestimmte Ausführungen von Autos und in einem anderen Land weniger. Und so gibt es das halt auch beim Sportwetten.
Ja, das, mega interessant finde ich, wie Sie das schildern. Nochmal nachgefragt, ist denn zu beobachten, dass auf dem europäischen oder vielleicht auch auf dem deutschen Wettmarkt eine Verschiebung dahingehend in Richtung Asien stattfindet? Oder sind das zwei Paar Schuhe und in Asien ist es so, wie Sie gesagt haben, und hier bei uns ist es nach wie vor anders?
Es gibt eine gewisse Tendenz. Sagen wir es mal so, im europäischen Wetten wird jetzt auch verstärkt werden die zwei Hauptwettarten aus Asien, nämlich das gerade genannte Handicap. Mhm. Und das sogenannte Totals auch offeriert. Totals ist die Anzahl an Toren, die erzielt wird. Mhm. Auch da macht man wieder mehr oder weniger. Hier arbeitet man auch manchmal wieder mit halben Toren, sodass man halt es wieder keine Unentschieden geben kann oder kein Unentschieden Ausgang. Und das wird mittlerweile auch in Europa angeboten. Die europäische Wette hingegen ist in Asien extrem unattraktiv, weil dort kennt man halt, man mag keine Favoriten. Weil wenn man will, selber, wenn man wettet, man geht zwar ein Risiko ein, aber man will halt auch seine Gewinnmöglichkeit maximieren. Ja? Mhm. Nochmal in Zahlen dargestellt, wenn Sie jetzt beim europäischen Wetten auf eine Gewinnwette eine 1,02 beim starken Favoriten eine 1,02 bekommen, also 2% sozusagen Verzinsung, bekommen Sie über das Handicap, dadurch, dass es zwei kommunizierende Röhren sind, bekommen Sie 98%. Also da bekommen Sie für eine, nicht eine 1,02, sondern eine 1,98. Und jetzt unterstellen Sie mal, Sie sind jetzt, Sie sind absoluter Fan von diesem Team. Und Sie sind total überzeugt, dass die auch mit diesem Handicap gewinnen werden. Gehen Sie dann zum europäischen Buchmacher, wo Sie 2% bekommen, oder gehen Sie zum asiatischen Buchmacher, wo Sie 98% bekommen?
Ja. Ja, klar. Könnte ich schnell beantworten.
Ja. Ist natürlich risikobehafteter.
Ja.
Und deshalb, das ist so historisch gewachsen. Und es gibt, wie vieles im Leben, gibt es hier durch die Globalisierung auch Anpassungsmechanismen. Und es ist ganz interessant zu sehen, wie sich da der Markt entwickelt.
Ja. Wenn wir zurückkommen auf die Kooperation, die ich angesprochen hatte, wie gesagt, seit 2017, wir haben jetzt nach der letzten Saison, die ja schon in Zeiten von Corona anders war, wir wollen über Corona natürlich auch nochmal kurz sprechen, haben wir kommuniziert, dass es eben durch dieses Tracking und das Überwachen, wie Sie es geschildert haben, dass wir keine großartigen Auffälligkeiten hatten in Richtung Manipulation. Würden Sie, was ja total positiv ist, würden Sie, wenn wir nochmal auf die Kooperation zu sprechen kommen, würden Sie sagen, wir waren damals als Liga vorne mit dabei, ich will nicht sagen Vorreiter, aber wir haben uns ja schon, wie man dann sieht, schon etwas länger damit beschäftigt, dass das ein Thema ist, auch gerade in Richtung eben Antimanipulation, was man auf dem Schirm haben muss als Liga.
Absolut. Es gibt, Fußball war hier natürlich, wenn Sie das sagen, der sogenannte Trendsetter, aber auch aus dem Grund, weil Fußball natürlich viel stärker betroffen war und ist von sportwettbezogener Manipulation. Dasselbe gilt für Tennis. Ja, man muss natürlich auch immer die Attraktivität sehen. Und da ist Eishockey nicht Sportart Nummer eins im Sportwetten. Ja, es ist ein Bruchteil dessen, was im Fußball oder im Basketball oder im Tennis umgesetzt wird, wird im Eishockey umgesetzt. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass natürlich, wenn, ich sage mal, Sportarten nicht so stark bewettet werden, dass für die Kriminellen, die ja ihren Gewinn maximieren wollen, diese Sportart auch zum Manipulieren nicht so attraktiv ist. Mhm. Ja, das heißt, Sie müssen sich auch sehen, wenn Sie sich selber, Sie müssen sich selber reinversetzen in die Position eines Matchfixers. Ja, wenn Sie jetzt sagen, Mensch, ich habe hier 10.000 Euro, die möchte ich jetzt oder 100.000 Euro, die möchte ich jetzt gewinnbringend in einer Manipulation einsetzen, mache ich das jetzt im Eishockey oder mache ich das jetzt im Tennis? Ja, weil wissend, dass Sie natürlich auch erstmal Buchmacher oder Wettanbieter finden müssen, die diese Wette annehmen. Und bei massenattraktiven Sportarten, das ist jetzt nicht gegen das Eishockey, ist auch massenattraktiv, aber nicht so attraktiv wie Fußball, Basketball und Tennis oder Cricket, da können Sie bei einem Spiel vielleicht 50.000 pro Wette platzieren in Asien. Wenn Sie das auf Eishockey probieren, gehen da vielleicht höchstens 5.000. Ja, schon da ist dann dieser kommerzielle Einreiz. Und deshalb kann man aber an der Stelle sagen, dass hier die Deutsche Eishockey-Liga absolut einer der, absolut hier ein Trendsetter war, insbesondere auch im deutschen Bereich, zusammen mit der Deutschen Fußballliga und der Deutschen Handballliga, die hier relativ frühzeitig, anders als der Rest des Marktes, entdeckt haben, dass es gibt eine Bedrohung. Und dadurch, dass man hat hier ein Zeichen gesetzt, was sicherlich auch einen positiven Einfluss hatte darauf, dass, ich sag mal, die Integrität im deutschen Sport im Vergleich zu anderen Ländern glücklicherweise, was sportwettbezogene Manipulation angeht, extrem hoch ist. Ja. Die erste Partnerschaft im Bereich Eishockey haben wir damals in 2014 mit dem Internationalen Eishockeyverband gemacht, wo wir genau wie auch bei der DEL nicht nur die Wettbewerbe überwachen, sondern auch Präventionsworkshops anbieten für Spieler, für die Offiziellen, für die Administratoren und auch für die Coaches. Ja, und auch hier war die Deutsche Eishockeyliga wieder vorne mit dabei, weil die Überwachung ist das eine, aber ich sag mal, Detektion von Kriminalität ist wichtig, aber immer besser ist die Prävention. Und auch hier hat die DEL war eine der ersten, die das hier aktiv angegangen ist.
Und jüngst kam jetzt auch der DEB, richtig? Die Kolleginnen und Kollegen vom DEB sind jetzt auch dazu gekommen, mit denen haben sie auch eine Kooperation jetzt.
Das ist richtig und auch mit der zweiten Liga in Deutschland. Ja, gleichzeitig genau. Auch in Österreich, in Kanada, sogar sogar die Russen haben jetzt mit uns eine Vereinbarung geschlossen, ja, die KHL, neben der NHL auch ein ganz wichtiger, ich sag mal, internationaler oder eine ganz wichtige nationale Eishockey-Liga.
Ja. Wo glauben Sie denn, geht dieser Markt im Kontext der Sportwetten jetzt perspektivisch hin? Also es ist ja, glaube ich, für allen jedermann zu beobachten, dass das eher weiter wachsen wird. Oder sehen Sie da irgendwie das Potenzial, dass es nicht so weiter wächst und eher in die andere Richtung geht?
Nein, ersteres, ganz eindeutig ersteres. Der Sportwettmarkt kennt eigentlich nur eine Richtung und das ist nach oben. Und woran liegt das? Weil, ich sag mal, Sportwetten, da kann man jetzt auch ethisch zu stehen, wie man will, ist etwas, was, das Wetten an sich ist etwas, was dem Menschen im Blut liegt. Ja, sei das jetzt in Extremfällen, wir hatten das in England, wenn auf den nächsten Namen von irgendwelchen Thronfolgern oder Kindern gewettet wird, gibt es die unterschiedlichsten Formen. Heute sprechen wir über das Sportwetten. Und auch hier gibt es eine ganz klare Tendenz, dass wenn ein Sport eine gewisse Massenattraktivität hat und wenn ein Sport ein gewisses Level an Integrität hat, ist er attraktiv für das Sportwetten. Mhm. Ja, und Sie können sich das ja vorstellen, umso mehr Fans ein Sport hat, umso höher ist auch die Anzahl der Menschen, die gerne dann auch mal eine Wette platzieren.
Nun hatten wir Corona oder sind ja mitten noch leider drin nach wie vor in Corona. Ich habe auch noch mal ein paar Sachen nachgelesen, was Corona natürlich für Sportradar bedeutet hat. Ich glaube, vielleicht können Sie das schildern, natürlich schon ein paar, ich sage nicht Umbauarbeiten im Unternehmen, aber es ist ja schon etwas anderes, wenn auf einmal die Spiele in den Ligen alle anders stattfinden, nämlich ohne Zuschauer oder teilweise ja gar keine Spiele stattfinden konnten. Und dennoch ist es ja so, dass Sie auch mit dem Unternehmen aus dieser Corona-Zeit, ich würde sagen, eher gestärkt hervorgegangen sind. Ist das richtig?
Das ist richtig. Wie viele Branchen waren wir auch erstmal durch die Corona-Krise massiv, ich will jetzt nicht sagen bedroht, aber doch sehr stark unter Druck. Mhm. Warum? Weil unsere DNA ist Sport. Wenn Sport nicht stattfindet, findet auch unser Geschäft nicht statt. Ja, also es ist mal ganz stark vereinfacht. Wenn Sport nicht stattfindet, können wir nicht mit Sportverbänden und Ligen Datenkooperationen Datendienstleistungen vereinbaren. Die Medien haben nichts über Sport zu berichten, wo wir wieder den Content liefern. Und natürlich auch die Wettanbieter. Wenn der Sport nicht stattfindet, kann auch nicht gewettet werden. Das heißt, es war für uns schon eine extrem schwierige Zeit, wo wir entsprechend darauf reagiert haben, dass wir teilweise selber Content zum Wetten erstellt haben, sogenannte virtuelle Spiele. Aber es war auch für uns eine interessante Phase, wo wir enger zusammengewachsen sind mit unseren Partnern, insbesondere aus dem Bereich des Sports, aber auch mit der Sportwettindustrie. Und von daher, ja, jede Krise, wie man so schön sagt, jetzt müssen wir das Phrasenschwein aufstellen, in jeder Krise ist auch eine große Chance. Und das war und ist auch so, weil natürlich die Corona-Krise, als sie angefangen hat, auch und jetzt, wo sie noch stattfindet, natürlich auch einen sehr starken Digitalisierungsdruck in der Gesellschaft, in allen Bereichen unseres Lebens ausgelöst hat, der sicherlich hilfreich in vielen, vielen Bereichen war. Mhm.
Ja, Thema Digitalisierung und das Thema Daten, das, wo Sie das jetzt angesprochen haben, oder über Daten sprechen wir ja letztlich schon die ganze Zeit jetzt in diesem Gespräch, habe ich natürlich auch noch auf der Liste. Und wenn ich Sie im Podcast habe, muss ich das natürlich fragen. Gerade für uns als Liga DEL, aber wie auch andere Sportligen, müssen ja gerade an diesem Thema, glaube ich, Digitalisierung und wie geht man mit den Daten um, bestmöglich arbeiten, um eben auch die Fans stärker zu binden etc. Gibt es aus Ihrer Sicht etwas Wichtigeres für eine Profisportliga, als zu sagen, wie gehe ich am besten mit meinen Daten um? Gibt es etwas strategisch Wichtigeres? Können Sie das sagen?
Oder ja, ist das aus Ihrer auf jeden Fall. Wie gehe ich mit meinen Fans um? Mhm. Ich bin selber sportbegeistert, komme ursprünglich aus dem Fußball, habe aber auch verschiedene andere Sportarten, inklusive Eishockey, für die ich mich sehr begeistere. Es ist natürlich erstmal der Umgang mit den Fans, aber da ist natürlich ein ganz wichtiger Bereich heute das digitale Umfeld. Ja, was ich gerade gesagt habe, die Möglichkeiten, sich über sein Team, über die Athleten, für die man sich begeistert, wie man denen folgen kann. Natürlich sich auseinanderzusetzen mit Statistik und unterliegenden Daten. Und da ist es jetzt mittlerweile mehr, und da, ich denke, da können wir auch viel aus dem amerikanischen Sport lernen. Nicht blind übernehmen, weil es auch hier wieder kulturelle Unterschiede gibt, aber wie Spiele und Informationen zu Spielen und zu einzelnen Athleten aufbereitet werden. Und hier gibt es sehr viele schöne Möglichkeiten. Es ist jetzt also nicht nur, ich sag mal, die althergebrachte Statistik, wer hat wann, wo, gegen wen gespielt, wie viele Tore, wie viele Assists und all das. Intelligente Produkte daraus zu bauen, die wirklich auch attraktiv für den Fan sind. Das ist, glaube ich, heute die entscheidende Frage, vor der jeder Sport, vor der jede Liga, vor der jeder Club steht. Ja, wie er in Zukunft seine Fans auch zwischen den Spielen für sich einnehmen und begeistern kann. Weil der Fan erwartet das auch. Ja, wenn ich das in anderen Sportbereichen, in anderen Lebensbereichen geliefert bekomme und auf einmal hier von meinem Club oder von meiner Liga findet das nicht statt, ist dann natürlich auch ein gewisses Frustrationspotenzial, und das sollte jeder vermeiden. Aber ich formuliere das auch bewusst positiv. Es lassen sich so viele interessante Informationen, Hintergrundinformationen zu Spielen, zu Athleten darstellen, die wir heute noch gar nicht kennen. Und die aber in Form des digitalen Konsums in der Zukunft eine ganz große Rolle spielen werden.
Also total verstanden. Geht es darum, dass man eben clever und smart mit den Daten in Verbindung mit den Fans umgeht, richtig? Und die dann bestmöglich aufbereitet und natürlich über die Kanäle, wo die Fans sich eh tummeln, dann auch abholt, richtig?
Ja, über die Kanäle, aber das müsste dann auch, wenn wir jetzt hier von der DEL sprechen, das müssen natürlich das sind dann die verschiedenen Kanäle, auch so im Bereich sozialen Medien, der DEL, aber auch der Clubs, bis runter zu den Spielern.
Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Wie sehen Sie denn das Thema der Spielerintegration in diesem Bereich? Geht das etwas, wird das noch rasant zunehmen, dass auch Spieler und Athleten noch mal stärker für sich verstehen, dass sie mit ihren eigenen Daten vielleicht noch mal viel stärker umgehen können und interagieren können mit ihren Fans und Followern?
Ich glaube, dafür gibt es keine einfache Antwort. Weil sie müssen natürlich wieder unterscheiden, habe ich eine Einzelsportart wie Tennis oder Tischtennis, ja, oder Fahrradfahren oder verschiedenste Formen der Einzelsportarten, oder bin ich jetzt hier in einer Mannschaftssportart wie Eishockey? Ja. Und auch hier wieder, wie stark ist die Liga, in der ich spiele? Wenn ich jetzt ein Spieler bin, der in einer starken Liga jetzt wie der DEL oder der NHL spielt, dann weiß ich, dass ich hier dadurch, dass ich bei einem Club angestellt bin, dass ich bekomme da mein Gehalt. Ja, und kann hier auch ein vernünftiges Auskommen haben. Wenn ich jetzt Einzelathlet bin oder in einer Liga unterwegs bin, wo Gehälter geringer sind, nicht gezahlt werden, zu spät gezahlt werden. Da kann es natürlich durchaus interessant für auch einen Einzelspieler sein oder auch in Einzelsportarten zu sagen, Mensch, natürlich, jetzt schaue ich, dass ich all diese Informationen, die es zu mir gibt, selber und exklusiv vermarkte.
Und abschließende Frage, waren Sie denn schon von jeher immer jemand, der ganz gerne mal gewettet hat, oder war das nicht so von Haus aus und kam dann eher jetzt jobtechnisch nochmal dazu?
Werden Sie mir wahrscheinlich nicht glauben, aber ich habe nie gewettet. Es hat mich selber nicht angefixt. Ja. Natürlich hat man mal mit den Kollegen irgendwo zu großen Europa- und Weltmeisterschaften hat man mal gewettet. Aber ich habe irgendwann einen Satz verinnerlicht, die Bank gewinnt immer, mit einem zwinkernden Auge. Ja, die Bank gewinnt immer. Und jetzt weiß ich es aus der professionellen Sichtweise als Anbieter. Ich weiß, es ist Mathematik und Statistik. Und die nachher die Wette entscheidet oder die im Grundsatz entscheidet. Und Sport ist natürlich Emotionen. Ja, und natürlich unterstütze ich mein Team, und da kommt eine gewisse Irrationalität rein. Von daher, ich selber, nein, bin hier für nicht angefixt. Ich finde es eine wunderschöne Freizeitbeschäftigung. Ich finde es auch toll, weil in der Vielfalt der verschiedenen Sportwetten, die es heute gibt, dem Nutzer, ich sage es mal dem Nutzer oder dem Fan, so viele auch spannende, unterhaltsame Möglichkeiten für kleines Geld geboten werden, dass ich es eigentlich sehr attraktiv finde. Und da auch nochmal vielleicht ein weiterer Trend, den wir sehen, nämlich die Konvergenz zwischen Medien und auch der Wettindustrie in Zukunft. Ja, weil Sie sehen heute schon, wie stark Wettunternehmen in den bei Live-Übertragungen mit eingebunden sind. Sie sehen das in Deutschland, in Wettshops, wenn dort die Live-Spiele laufen. Wir reden jetzt hier über einen deutschen Markt, der im Vergleich zu vielen, vielen anderen Ländern, Sie müssen nur nach Österreich gehen oder über den Kanal nach England, wo das Thema Sportwetten ganz anders mit einem kulturellen Hintergrund hat als in Deutschland. In Deutschland bin ich noch damals groß geworden, dass Sportwetten ist auch irgendwas, das ist Rotlichtmilieu und das ist doch irgendwie, das ist was Illegales und so weiter. Wir haben hier in Deutschland wenn ich mit meinen internationalen Kollegen spreche, die schauen mich oftmals mit großen Augen an und sagen, Mensch, ihr in Deutschland mit eurer Auffassung und auch die Art und Weise, wie Sportwetten behandelt werden, da seid ihr eher noch Steinzeit. Mhm. Ja, wir sind wirklich eher die Ausnahme. Und insbesondere, wenn sie dann auch der Diskussion folgen, die international stattfindet, gerade jetzt in den USA, dass die Wettmärkte reguliert werden, was ganz, ganz wichtig ist, auch aus Integritätsgesichtspunkten, mutet es doch dann etwas antiquiert an, wenn man über Prohibition spricht. Prohibition, die noch nie funktioniert hat und nur Schwarzmärkte und Mafiastrukturen fördert.
Hm. Ja, klingt auch total logisch. Und dann haben wir das Persönliche von Ihnen auch noch, habe ich dann auch noch bekommen, dass Sie nicht angefixt oder von jeher nicht angefixt waren. Und also zusammenfassend finde ich auch wichtig, dass wir als Liga, wie gesagt, diese Kooperation mit Ihnen seit längeren Jahren haben, weil wenn der Markt da ist und auch weiter steigen wird, ist es ja, glaube ich, wichtig, dass man aber auch nachweisen kann, dass man sich damit beschäftigt und Anti-Manipulation dann eben nicht zulässt. Ja, das haben wir aber besprochen. Herr Kranich, ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Drückt die Daumen, dass das mit Sportradar genauso weiter nach oben geht wie zuletzt. Und ja, freue mich auf weitere Gespräche und auf die Kooperation. Danke Ihnen.
Vielen Dank, Herr Krüger. Einen schönen Tag noch.
Ihnen auch. Ciao, ciao.
Das war in gewisser Weise eine Premiere. Vor dem Gespräch mit Andreas Kranich und ganz viel Input zum Thema Sportwetten gab es ein paar Statistiken und Wissenswertes zu den aktuellen Spielen. Mich interessiert natürlich euer Feedback und ob es Rubriken gibt, die ihr auch noch gerne hören würdet oder was euch interessiert. Postet dazu gerne auf unseren Kanälen unter diesem Podcast-Post oder schreibt mir an presse@penny-del.org. Und solltet ihr den DEL-Podcast noch nicht abonniert haben, so holt das doch gerne noch fix nach. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, denn vor Weihnachten gibt es noch 2 pickepackevolle Spieltage bei uns. Es lohnt sich also. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund. Euer Konstantin.